Guten Morgen zusammen. Sehr spannend. Ich darf predigen heute. Normalerweise seht ihr mich ja immer hier an dem Instrument. Diesmal mal anders. Herausforderung für mich und vielleicht auch eine Herausforderung für euch. Wir werden sehen. Ja, ich habe mich vorbereitet und wollen wir mal sehen, wie viel am Ende davon überbleibt. 1000 Eindrücke mittlerweile. Ich weiß gar nicht, ob es so bleibt, wie es ist. Was hier auf dem Zettel steht, was ich aufgeschrieben habe, ob das wirklich das ist, was Jesus heute betonen möchte. Denn es ist doch so, wir trinken doch lieber von einer frischen Quelle als aus der Flasche, oder? Okay. Ja, das Thema, was ich mir ausgesucht habe heute, ist das Thema Sieg. Sieg in Christus. Was bedeutet Sieg für mich? Wie setze ich Sieg in meinem Leben um? Ein Thema, was mich seit Jahren beschäftigt. Und wenn ich so in mein Leben schaue, ja, muss ich sagen, da gibt es Punkte, da habe ich schon auch das Gefühl, es läuft. Aber allzu viele Sachen, wo ich doch auch machtlos davor stehe und schon viel schier die Hoffnung aufgegeben habe. Ich habe in der letzten Zeit viel Olympiade geguckt. Ja, auch vielleicht. Ja, hier und da mal eingeschaltet. Und es ist einfach schön zu sehen, wenn sich andere über ihre Goldmedaille freuen. Ja? So Siegertypen anschauen, ist einfach schön und sich zu freuen auch, wo ich so den Fabian Hambüchen da im Reck gesehen habe, klasse. Oder unsere Fußballfrauen oder die Beachvolleyballerinnen, habt ihr die gesehen? Einfach nur total klasse. Das ist übrigens die Nichte von einer Arbeitskollegin von mir, die da die Goldmedaille geholt hat. Total irre. Ist man plötzlich ganz nah dran an so einem Olympiasieger. Ja, wir sind auch Sieger. Wir sind Sieger. Das hat Gott uns verheißen in seinem Wort. Das steht da x-mal drin. Und ich habe nur zwei Verse mal mitgebracht. Römer 8, Vers 37. Und doch in all dem tragen wir einen überwältigenden Sieg davon durch den, der uns so sehr geliebt hat. Oder in 1. Korinther 15, Vers 57. Gott aber sei Dank, durch Jesus Christus, unseren Herrn, schenkt er uns den Sieg. Meine Güte, er schenkt uns den Sieg. Also es ist so, als ob der Olympiasieger die Goldmedaille gewonnen hat und sie dann abnimmt und dann zu dir geht und dir die Goldmedaille schenkt. Du hast die Goldmedaille. Sie liegt vielleicht bei dir in der Schublade. Und du bist ja irgendwie in tausend Gedanken und hast es vielleicht ganz vergessen. Du bist der Olympiasieger. Du bist der Olympiasieger. Sind wir uns dessen bewusst? Sind wir uns dessen bewusst, dass der Sieg unser ist? In Christus, dass Christus da ist in jeder Sekunde unseres Lebens. Christus ist da. Er sieht uns. Er kennt uns durch und durch. Er weiß genau, wo du stehst, wo deine aktuelle Situation ist. Er gibt dich nicht preis. Jesus hat auch die Kontrolle. Total. Er regiert. Und eins ist gewiss, alles wird gut. Alles wird gut. Am Ende wird alles gut. Lasst uns eine Siegesgeschichte lesen aus dem Wort Gottes. Eine Siegesgeschichte. Wem fällt eine Siegesgeschichte ein? David gegen Goliath. Bitte. Gideon. Ja, ich gehe mehr so ins Neue Testament. Ja. Also wer die Bibel dabei hat, Johannes 11, direkt am Anfang, ab Vers 1 geht's los. Und wenn ihr das Johannesevangelium kennt, dann wisst ihr, Johannesevangelium beschäftigt sich schwerpunktmäßig um die letzten Stunden, die letzten Tage und dann auch die letzten Stunden von Jesus. Und da geht es um die Geschichte seines guten Freundes, Lazarus, der krank war. Ich habe die ganze Geschichte euch auf Folie gezogen. Ich habe gedacht, Mensch, soll ich die jetzt vorlesen, weil es ist doch schon ganz schön viel. Aber ich habe es zu Hause mit der Stoppuhr gemessen. 3,5 Minuten, das sollten wir uns eben gönnen. Vielleicht auch für die interessant, die die Geschichte jetzt nicht so wirklich in Erinnerung haben. Okay. Lazarus, ein Mann aus Bethanien, dem Ort, in dem Maria mit ihrer Schwester Martha wohnte, war krank. Maria war jene Frau, die den Herrn mit Öl salbte und ihm mit ihrem Haar die Füße trocknete. Und Lazarus, der krank gewesen war, war ihr Bruder. Die beiden Schwestern ließen Jesus ausrichten: Herr, der, den du lieb hast, ist krank. Als Jesus das hörte, sagte er: Am Ende dieser Krankheit steht nicht der Tod, sondern die Herrlichkeit Gottes. Der Sohn Gottes soll durch sie in seiner Herrlichkeit offenbart werden. Jesus hatte Martha und ihre Schwester und auch Lazarus sehr lieb. Als er nun wusste, dass Lazarus krank war, blieb er noch 2 Tage an dem Ort, wo er die Nachricht erhalten hatte. Dann sagte er zu seinen Jüngern: Wir wollen wieder nach Judäa gehen. Ich überspringe jetzt einen kleinen Teil. Dann sagte er: Unser Freund Lazarus ist eingeschlafen, aber ich gehe jetzt zu ihm, um ihn aufzuwecken. Herr, wenn er schläft, wird er wieder gesund, sagten die Jünger. Sie dachten, er rede vom gewöhnlichen Schlaf. In Wirklichkeit sprach er davon, dass Lazarus gestorben war. Da erklärte er ihnen offen: Lazarus ist gestorben. Aber euretwegen bin ich froh, dass ich nicht dort war, weil ihr auf diese Weise an mich glauben werdet. Doch jetzt wollen wir zu ihm gehen. Und dann geht es weiter ab Vers 17. Als Jesus nach Bethanien kam, erfuhr er, dass Lazarus schon vor 4 Tagen begraben worden war. Bethanien war nur etwa 3 Kilometer von Jerusalem entfernt und viele Juden aus der Stadt waren zu Martha und Maria gekommen, um sie in ihrem Leid zu trösten. Als Martha hörte, dass Jesus auf dem Weg zu ihnen war, ging sie ihm entgegen. Maria aber blieb zu Hause. Herr, sagte Martha zu Jesus, wenn du hier gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben. Aber auch jetzt weiß ich, was immer du von Gott erbittest, wird er dir geben. Dein Bruder wird auferstehen, gab Jesus ihr zur Antwort. Ich weiß, dass er auferstehen wird, erwiderte Martha. Das wird an dem letzten Tag geschehen, bei der Auferstehung der Toten. Da sagte Jesus zu ihr: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Glaubst du das? Ja, Herr, antwortete Martha. Ich glaube, dass du der Messias bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Danach ging sie weg, um ihre Schwester Maria zu holen. Der Meister ist da und lässt dich rufen, sagte sie leise zu ihr. Als Maria das hörte, stand sie schnell auf, um zu Jesus zu gehen. Jesus war noch nicht ins Dorf gegangen, sondern war immer noch dort, wo Martha ihn getroffen hatte. Die Juden, die bei Maria im Haus waren, um sie zu trösten, sahen, dass sie plötzlich aufsprang und hinauseilte. Sie dachten, sie wolle zum Grab gehen und dort zu weinen, und folgten ihr. So wie Maria an den Dorfeingang kam und Jesus erblickte, warf sie sich ihm zu Füßen und rief: Herr, wenn du hier gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben. Beim Anblick der weinenden Frau und der Juden, die sie begleiteten und mit ihr weinten, erfüllten ihn Zorn und Schmerz. Bis ins Innerste erschüttert fragte er: Wo habt ihr ihn begraben? Die Leute antworteten: Herr, komm mit, wir zeigen es dir. Jesu Augen füllten sich mit Tränen. Seht, wie lieb er ihn gehabt hat, sagten die Juden. Und einige von ihnen meinten: Er hat doch den Mann, der blind war, geheilt. Hätte er da nicht auch machen können, dass Lazarus nicht stirbt? Während Jesus nun zum Grab ging, erfüllten ihn von neuem Zorn und Schmerz. Lazarus lag in einem Höhlengrab, dessen Eingang mit einem großen Stein verschlossen war. Wälz den Stein weg, befahl Jesus. Herr, wandte Martha, die Schwester des Verstorbenen, ein, er ist doch schon 4 Tage tot, der Leichnam riecht schon. Aber Jesus sagte zu ihr: Habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen? Man nahm den Stein nun weg, vom Eingang weg. Jesus richtete den Blick zum Himmel und sagte: Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich weiß, dass du mich immer erhörst, aber wegen all der Menschen, die hier stehen, spreche ich es nun aus, Ich möchte, dass sie glauben, dass du mich gesandt hast. Danach rief er mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus. Der Tote trat heraus, Füße und Hände mit Grabbinden umwickelt und das Gesicht mit einem Tuch verhüllt. Befreit ihn von den Tüchern und lasst ihn gehen, befahl Jesus den Umstehenden. Maria und Martha kannten Jesus richtig gut. Sie waren gute Freunde. Und ich denke, man kann davon ausgehen, Jesus hat da auch schon öfter verweilt. Er war da häufiger zu Gast, vielleicht sogar übernachtet. Ja, sie kannten ihn, sie kannten seine Freundlichkeit, seine Barmherzigkeit und seine Kraft, seine Autorität über Krankheit. Aber aus dem Bericht wissen wir auch, wie sie sich gefühlt haben. Sie haben nicht verstanden, warum Lazarus sterben musste. Jesus hätte es doch verhindern können. Sie waren in großer Sorge um Lazarus, ihren Bruder. Und dann später auch in großer Trauer, als er gestorben war. Sie hatten Angst. Ja, sie haben sicherlich beratschlagt, Mensch, Lazarus wird immer kränker und kränker, immer schwächer und schwächer. Und Jesus kommt nicht. Was machen wir? Unser Freund kommt einfach nicht. Wir schicken einen Diener. Wir schicken einen Diener zu Jesus und lassen ihm ausrichten. Er ist krank. Der, den du lieb hast, ist krank. Das wird ihn doch sicherlich bewegen zu kommen und noch rechtzeitig da zu sein. Sie hatten Angst. Irgendwann schlug die Angst dann auch um in echte Not. Als Lazarus dann starb, da waren sie verlassen, enttäuscht, frustriert, verzweifelt. Die Hoffnung war weg. Die Hoffnung war tot. Lass uns einmal anschauen, die Emotionen. Kannst du mal diese Folie mit den Kringeln die erste mal einblenden? So sieht's aus, üblicherweise. Das beschäftigt uns doch, wenn wir in Not sind. Wir verstehen nicht, warum. Wir sind enttäuscht. Jesus ist doch auf meiner Seite. Er ist doch mein Retter, mein Versorger, mein Erlöser. Warum ist er nicht da? Bin ich verlassen? Oder auch unten Vorwürfe gegen Gott? Kennt ihr das? Warum hast du nicht? Erinnert euch an die Geschichte. Wenn du da gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben. Warum warst du nicht da? Du wusstest doch, wie es uns geht. So sieht's aus. Aber, und das ist die gute Botschaft, im Grunde erzählt uns diese Geschichte nicht nur die Geschichte von Lazarus. Hier werden zwei Geschichten gleichzeitig erzählt. Die Geschichte von Not und die Geschichte von Erlösung, von Errettung. Die Sichtweise der Menschen und die Sichtweise Gottes, direkt übereinander. Und das ist die Geschichte von Sieg, von Auferstehung und wie Jesus es sagte, von der Herrlichkeit Gottes. Ja? Wollen wir die zwei Geschichten mal nebeneinander halten? Ganze Folie mal wieder wegmachen. Da ist zum Beispiel die Angst, die Maria und Martha hatten. Und wie reagiert Jesus darauf, als er die Botschaft hört? Lazarus, der, den du lieb hast, ist krank. Und seine Reaktion war sofort: Am Ende steht nicht der Tod, sondern die Herrlichkeit Gottes. Er sieht die jetzige Situation, er blickt aber in die Zukunft und weiß, wie es ausgeht. Dass er alles unter Kontrolle hat. Aber er lässt uns auch unsere Gefühle. Er verurteilt uns nicht darüber. Er versteht uns in unserer Situation. Oder die Reaktion, wenn du hier gewesen wärst, dieser Ausspruch, diese Verlassenheit, diese Enttäuschung. Aber wir wissen, aus dem Wort Gottes steht es auch drin. Jesus liebte die Martha und Maria und den Lazarus. Und das, was er tat, tat er aus Liebe. Ihnen gegenüber, aber auch den anderen, die dabei waren, gegenüber. Jesus schaut immer einen Schritt weiter. Und er ist bestrebt, doch nicht nur unsere Not zu lindern, sondern auch aufzuzeigen, wie Rettung funktioniert, wie der Heilsplan Gottes funktioniert. Da komme ich später nochmal zu. Oder wie reagiert Jesus auf die Verbitterung von Maria? Wir lesen, Maria ging nicht sofort mit Martha hin. Als sie hörte, Jesus kommt, sie blieb erstmal. Martha hat dann der Maria so leise zugeflüstert, der Herr ruft dich. Okay, also ist sie hin. Und das Erste, was sie sagte, sie stürzte vor ihm zu Boden und klagte: Wenn du hier gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben. Und wie reagiert Jesus? Seine Augen füllten sich mit Tränen. Das ist die Reaktion Jesu auf unsere Notlage. Er leidet mit. Er leidet immer mit. Fühlst du dich nicht gut? Jesus leidet. Und er duldet auch diesen Schmerz, ohne ihn sofort in Luft aufzulösen. Was er könnte, aber er tut es nicht. Wie gesagt, darauf komme ich gleich noch ein. Oder wie reagiert er auf diese Hoffnungslosigkeit, die Martha zum Ausdruck bringt, als sie sagt, du kannst den Stein jetzt beiseite schieben, der ist schon 4 Tage da drin. Und ihr kennt das so, die klimatischen Verhältnisse da. Es ist nicht gut, nach 4 Tagen das Grab zu öffnen. Und Jesus spricht sie direkt an und sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird niemals sterben. Also er dringt richtig in sie ein. Mit diesem Ausspruch, den wir so oft hören in Predigten, immer wieder aus dem Zusammenhang dieser Lazarus-Geschichte. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird niemals sterben. Hoffnung, Erlösung, Rettung. Leg mal Folie 9 auf, bitte, die nächste mit den Kringeln. Wie reagiert Jesus auf die Notlagen? Jesus blickt sofort auf das Ende der Geschichte und er weiß, Sieg, ich gewinne. Ich habe schon gewonnen und ich werde immer gewinnen. Er agiert aus der Freundschaft heraus. Ja, das wissen wir, Jesus ist unser Freund. Ja, an einer Stelle steht, wir sind keine Sklaven mehr, sondern Freunde. Oder wir sind sogar Gottes Hausgenossen geworden. Also Jesus lebt mit uns im Haus zusammen. Wir sind eine Familie. Das ist seine Motivation, Liebe. Und was er möchte uns trösten. Er möchte uns trösten. Er hat Geduld mit uns. Und was wir auch in der Geschichte immer wieder sehen, er blickt auf den Vater. Er handelt dem Vater gemäß. An anderer Stelle wissen wir ja, dass Jesus gesagt hat, ich kann nichts tun, was ich den Vater nicht tun sehe. Der Sohn und der Vater sind eins. Jesus spricht zu uns: In der Welt habt ihr Angst, aber ich habe die Welt überwunden. Und diejenigen, die Sorgen haben von euch, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Oder diejenigen, die krank sind von euch. Ich bin euer Arzt. Ich bin euer Arzt. Jesus liebt uns. Er ist unser Freund. Er kennt unsere Situation. Er akzeptiert unsere Vorwürfe. Er leidet mit uns. Er hat eine Lösung. Er kommt nicht zu spät. Ganz wichtig, wir reagieren häufig mit dieser Haltung: Komm, Herr Jesus, komm in meine Situation hinein. Ich warte auf dich. Wie lange muss ich noch warten? Auch der Psalmist hat das so geschrieben. Wie lange noch? Wie lange noch? Die gute Botschaft ist: Jesus ist da. Jesus ist da. Wir müssen nur auf sein Handeln warten. Aber er ist da. Er lebt in uns durch den Heiligen Geist. Er hat Gemeinschaft mit uns gemacht und Frieden ein für alle Mal. Er ist da. Und er ist Gott. Und die Lösungen, die er hat, die sind für uns nicht nachvollziehbar. Das lernen wir aus dieser Geschichte. Wie hat Jesus da gehandelt? Er hat einen Toten auferweckt. Er hat einen Toten auferweckt. Das heißt, er ist in der Lage, Dinge zu tun, die wir nicht tun können, an die wir nicht einmal denken. Also wenn du Probleme hast in irgendeiner Situation deines Lebens, dann sieht die Lösung vielleicht ganz anders aus, als du dir das vorstellst. Übernatürlich. Total übernatürlich. Ich bin sowieso davon überzeugt, dass alles, was passiert, einen geistlichen Hintergrund hat. Das, was wir leben, unser Alltag, unsere Situationen, das Positive, das Negative, das Gleichgültige, alles hat eine Geschichte, eine geistliche Geschichte. Wir sind geistliche Wesen. Ja, wir sind zwar in der Welt, aber wir sind nicht von der Welt. Ja, und wir sollten Jesus nicht unterschätzen in dieser Hinsicht. Lieb Jesulein oder ihn reduzieren auf sein Erlösungswerk und sein Heil. In Jesus sind alle Schätze des Himmels verborgen. Ja, keine Grenzen, no limits. Und lass uns daran denken, wenn wir zu ihm beten. Einen Aspekt habe ich noch gar nicht betrachtet, möchte ich jetzt darauf zu sprechen kommen. Jesus ist erfüllt von Zorn und Schmerz, lesen wir da. Emotionen, die Jesus hat, die können wir nachvollziehen durch den Heiligen Geist in uns. Der Heilige Geist ist eins mit Jesus und mit dem Vater. Er lebt in uns, also können wir die gleichen Emotionen haben, wenn wir auf den Heiligen Geist in uns hören, wenn wir ihm Raum geben. Zorn und Schmerz befällt Jesus im Angesicht der Not und des Leids. Was ist das für eine Emotion? Den Schmerz, okay. Den können wir nachvollziehen. Kannst die Folie mal wegmachen, die brauchen wir gar nicht mehr. Den Schmerz können wir nachvollziehen. Da leidet jemand und Jesus leidet mit. Das geschieht uns auch häufig so. Wir sehen jemanden leiden und ja, wir leiden mit. Das tut uns auch weh, das berührt uns. Und wir empfinden auch diesen Schmerz. Vielleicht nicht in dem Maße wie der unmittelbar Betroffene, aber doch ein leidendes Gefühl. Jesus, ihr müsst die Situation verstehen, in der er war. Danach gab es dann noch ein Fest, wo Maria Jesus gesalbt hat mit Öl, wo Judas dann gesagt hat, Mensch, das ganze Öl hätten wir doch verkaufen können und so, ihr kennt die Geschichte. Und am Tag danach zieht Jesus in Jerusalem ein. Dann beginnt das Passafest, seine Verhaftung, sein Leiden, sein Sterben. 2 Tage. Und hier steht er vor einem Grab und spricht, komm heraus. Er sieht die Auferstehung, die er selber erfahren wird in wenigen Tagen. Aber er sieht auch den Tod, den er erfahren wird in wenigen Tagen und das Leid. Er spürt jetzt schon den Schmerz, den er am Kreuz leiden wird. Diesen Schmerz, den wir nicht nachvollziehen können. Er trägt die Sünde der Welt. All das sieht Jesus in dem Moment. Okay, und was ist mit dem Zorn? Ist er zornig auf Martha oder auf Maria? Oder auf wen sonst? Was ist da los? Jesus schaut hinter die Geschichte. Und er weiß, warum Lazarus sterben musste. Weil die Sünde in die Welt gekommen ist. Und derjenige, der dahinter steckt, ist kein anderer als der Teufel selbst. Und auf den ist er zornig. So richtig zornig. Und das wird er auch irgendwann spüren, das wissen wir. Er ist es, der Verlierer. Und Jesus ist der Sieger. Und dieser Zorn wird irgendwann offenbar werden. Und das weiß der Teufel. Und er hat Angst. Ich kann es euch sagen. Auf diesen Zorn. Aber es ist noch mehr dahinter. Der Teufel ist dafür verantwortlich, dass die Welt gefallen ist. Die Sünde kam in die Welt durch die Lüge. In dem Moment hat der Lügner gewonnen und hat die Welt in den Abgrund gestürzt. Die Ordnung, die Gott eigentlich durch seine Schöpfung kreiert hat, wurde damals zerstört. Und es brach das Chaos aus. Und darauf hat Jesus Wut. Weil der Heilsplan Gottes, er sieht so anders aus, wie Jesus es eigentlich tun könnte. Der Vater hatte einen anderen Plan. Er ist heilig und etwas Unheiliges kann nicht vor seinen Thron erscheinen und muss von ihm getrennt bleiben. Und es bedarf eines Opfers, um Wiederherstellung sicherzustellen, um die Beziehung zwischen der Welt und ihm zu heilen. Und er hat seinen Sohn ausgesucht, das zu tun. Das ist der Heilsplan. Jesus ist allmächtig, aber er führt den Plan des Vaters aus. Wir wissen, dass Jesus die Zeit hätte zurückdrehen können. Er hätte den Sündenfall ungeschehen machen können, aber das ist nicht die Vorgehensweise des Vaters. Das wollte er nicht, sondern er appelliert an uns, an unseren Glauben. Und das ist auch, was Jesus in dem Moment bei Martha und Maria immer wieder appelliert. Glaubst du das? Und dadurch werden wir frei. Durch unseren Glauben an ihn werden wir frei. Wenn wir so eine Geschichte aus der Bibel lesen, dann ist das einerseits ein Bericht über das, was Jesus damals getan hat, gleichsam aber auch immer ein Spiegel in dem wir lesen können, was uns das gerade angeht, was wir aus dieser Geschichte ganz konkret für uns mitnehmen können. Und wir wissen, dass wir in dem Moment, wenn wir uns zu Jesus hinwenden, den Heiligen Geist empfangen, in unserem Herzen. Er ist in uns und nimmt dann Raum. Und der Heilige Geist ist derjenige, der genauso ist wie Jesus und er ist genauso wie der Vater. Er hat dieselbe Kraft. Wir haben dieselbe Kraft. Dieselbe Kraft. Und jetzt ist es so, dass Jesus vor diesem Grab steht. Da ist die Hoffnung beerdigt. Und die Umstehenden sind verzweifelt. Ist es vielleicht so, dass wir in unserem Leben auch das eine oder andere begraben haben? Dass wir in unserem Leben in dem einen oder anderen Punkt die Hoffnung aufgegeben haben? Und wir auch vor einem Grab stehen? Aber Jesus in uns, durch den Heiligen Geist, der will nicht zusehen und will nicht aufgeben, sondern er will sagen, roll den Stein weg. Er will sagen, komm heraus. Komm heraus. Und was der Heilige Geist jetzt vorhat, er möchte dich erinnern an das, was du beerdigt hast. Was mag sein? Vielleicht deine Ehe, wo du sagst, es geht nicht mehr. Oder deine Kinder, die immer noch nicht zu Jesus gefunden haben. Oder auch eine Krankheit, die dich seit 25 Jahren quält. Oder deine finanzielle Situation, die sich einfach nicht verändert und die dir Sorgen macht, jahrelang. Und wo du aufgehört hast, darüber zu beten. Wo du nicht mehr sagst, komm, betet mit mir dazu, darüber. Aber du bist derjenige, der aufstehen kann in der Situation und sagen kann, ich gebe die Hoffnung nicht auf. Am Ende wird es gut. Am Ende steht die Auferstehung und das Leben. Und Jesus Christus ist derjenige, der nicht mit den irdischen Mitteln handelt, sondern der übersinnlich, überirdisch, himmlisch mit absoluter Autorität eingreifen kann und der Lösungen bereithält, die wir uns nicht vorstellen können. Also wenn du sagst, komm heraus, dann hab kein Lösungskonzept im Kopf, wie es geschehen sollte, sondern bete es einfach. Bete es einfach. Und lass dem Heiligen Geist in dir einfach Raum. Lass ihn dich erinnern an das, was du beerdigt hast, was du hast fallen lassen, worüber du bitter geworden bist, was für dich weit weg geworden ist, zurückliegt und schon Geschichte ist, wo du dich echt abgefunden hast. Du sollst dich nicht abfinden. Du sollst dich nicht abfinden. Mach deinen Mund auf, mach dein Herz auf. Und lass den Heiligen Geist einfach in die Situation hineinsprechen, durch dich. Und ich bin sicher, es wird einiges geschehen. Wir sind die Erlösten, die Befreiten, die Kinder Gottes. Wir sind diejenigen, die auf die Situation in dieser Welt blicken mit einem anderen Blick als die Politiker. Wir sind diejenigen, die hinter die Kulissen blicken können, die verstehen, worum es wirklich geht. Ja, wenn ich die Krisen im Nahen Osten sehe, da sage ich mir manchmal, die Politiker sind gar nicht zuständig. Sie sind gar nicht zuständig. Das ist eine geistliche Dimension. Hier müssen einfach Propheten rein. Ja, hier müssen Prediger rein. Hier müssen gesalbte Leute rein und den Menschen die Augen öffnen. Ja? Lass den Heiligen Geist in dir mehr und mehr Raum nehmen und diese Dinge entlarven, das, was sie wirklich sind. Herausforderung unserer Zeit, einfach auch die Sperren, die das Heil Gottes verhindern. Und wir sind die Berufenen, diese Türen zu öffnen. Ja. Also lass uns unseren Platz einnehmen in unserer Situation, in unserer Familie, in unserem direkten Umfeld, aber auch für die Welt. Und lass uns gemeinsam rufen, rollt den Stein weg. Auch wenn es schon stinkt. Und komm heraus. Lass uns aufstehen. Halleluja. Lass uns beten. Lass uns beten für unsere Offenheit dem Heiligen Geist gegenüber. Dass wir Mut haben, Mut finden, das zuzulassen und dieses sensible Reden auch zuzulassen. Die Conny möchte auch kurz was sagen dazu.
Moment. Hallo? Gut. Ja. Mir ist gerade im Lobpreis etwas in den Sinn gekommen, aber ich wusste nicht, ob das richtig ist. Und dann habe ich erstmal nicht gesagt. Und mir ist eine Geschichte eingefallen, die vielleicht für manche bekannt ist und die ich vor kurzem selber gehört habe. Und zwar, da kam ein junger Mann, der war voll in der Zerreißprobe seines Lebens gewesen. Die Probleme, die überhäuften ihn und er war fix und fertig gewesen und er konnte deswegen nachts nicht schlafen und er musste immer nur darüber nachdenken. Und in dieser Verfassung völlig aufgewühlt und richtig angestrengt kam er zu einem alten Mann hin. Das war ein alter Eskimo gewesen. Und er sagte dann zu diesem Eskimo, hör mal, ich halte das nicht aus. Diese Situation, mein Leben, es macht mich total fertig, es macht mich kaputt. Es ist aber auch so, als wenn zwei Seiten in mir kämpfen. Da ist dieser weiße Hund, der sagt dann eben, hoffe doch und glaube doch und du wirst es schaffen und gib nicht auf und glaub an Gott und dass er das schafft und so. Und dann ist da dieser schwarze Hund eben, der dann immer wieder sagt, boah, hat doch keinen Sinn, gib auf und das hat doch alles keinen Quatsch und dann kommt der Zorn in mir und die Wut und ich kann nachts nicht schlafen und die Trauer überkommt mich und ich will meinem Leben am liebsten ein Ende machen. Und einmal ist es dann so, dass dieser weiße Hund, der Stärkere ist und dann ist es wieder der schwarze Hund, dann der weiße und der schwarze und ich kann nicht mehr und wer wird denn in meinem Leben siegen? Wer wird das denn schaffen eben? Werde ich es überhaupt schaffen? Wie soll das denn alles weitergehen? Und der alte Eskimo, der hörte ganz aufmerksam zu und überlegte und er sagte dann zu diesem jungen Mann, es wird der Hund in deinem Leben siegen, den du fütterst. Wie ich die Geschichte gehört habe, das hat mich total gepackt. Welchen Hund in meinem Leben füttere ich? Und zu was entscheide ich mich? Füttere ich diesen Hund eben, wo Jesus, ja, du schaffst es, dennoch eben, wir werden es schaffen. Oder eben dieser Hund, der mich nicht schlafen lässt, wo ich nicht mehr Freude habe an diesem Leben, wo ich nur noch heulen möchte, wo ich denke, ich mag nicht mehr. Wer bin ich denn überhaupt noch? Und ich weiß das auch aus meinem Leben, dass das manchmal so ein richtiges Hin und Her ist eben. Also, dass man wirklich nachts manchmal nicht schlafen kann. Und so ist auch Jesus jetzt und auch deine Predigt eben. Für welchen Hund entscheide ich mich?
Ja, lasst uns hinter die Kulissen blicken. Worum geht es wirklich? Geht es oberflächlich um dein Wohlbefinden, dein Auskommen? Oder geht es um deinen inneren Frieden? Um deine Beziehung zu Jesus? Um deine Berufung? die vielleicht brach liegt, um die Auswirkungen deines Lebens im Reich Gottes, um die Kraft des Heiligen Geistes in dir, den du nicht in Anspruch nimmst. Das Glück Jesu, die Schatzkiste vor deiner Nase, die du nicht aufmachst. Der Stein muss weg. Er muss weg. Er muss weg. Und dann werden wir die Herrlichkeit Gottes sehen. Dann werden wir es sehen, was auch immer. Ob da gerade ein Toter rausmarschiert, ob dein Konto voll wird, ob deine Krankheit von jetzt auf gleich verschwindet, ob deine Kinder an deine Haustür klopfen und sich an damals erinnern und sagen, erzähl mir doch mal, wie ist das mit Jesus? Ich brauche das jetzt. Lasst uns mutig sein, auf den Heiligen Geist zu hören, der in uns ist und die Sensibilität einfach bekommen dafür. Und dann auch den Mut haben, das zu beten, was auf dem Herzen Gottes ist. Halleluja. Halleluja. Lass uns das in der Stille tun. Ich denke, es ist okay. Lass uns das in der Stille jetzt tun. Ich bete dann zum Schluss nochmal laut. Halleluja, danke Jesus, dass du da bist. Dass du unsere Augen, Herr, auf deine Anliegen jetzt richtest. Halleluja. Santa Dios Sutashin. Danke Jesus, dass du uns befreit hast, uns persönlich in ein neues Land hineingeführt hast, dass die Vergangenheit wirklich hinter uns liegt und wir uns ausstrecken dürfen nach dem, was vor uns liegt. Halleluja. Und schenke uns einen Blick aber auch für die Dinge, die wir begraben haben und wo wir nicht mehr ran wollen, weil wir frustriert sind, weil wir verzweifelt sind, weil wir losgelassen haben und uns abgefunden haben, Herr. Dass wir sie wieder anfassen und nach oben heben, Herr, hin zu deinem Thron und sagen zu dir, Herr, kümmere dich. Und Heiliger Geist in uns, mach uns kräftig, mach uns stark, mach uns gläubig, zu diesen Dingen auch zu sprechen, dass sie sich verändern. Halleluja. Friede möge einkehren und Heilung möge einfach in unser Körper einziehen, da wo nötig ist. Danke für Wiederherstellung, Wiedergutmachung, Herr. Wir empfangen alles aus deiner Hand und wir preisen dich über alle Maßen. Dir gebührt Ruhm und Ehre, Ruhm und Lob. Herr, und führe uns weiter auf deinem Weg, dass wir zu den Veränderern dieser Welt werden. Dass wir die Dinge dieser Welt durchschauen, entlarven und Wahrheit hineinsprechen werden. Halleluja. Stärke deine Gemeinde, richte sie auf und gib ihr einen klaren Blick für deine Wahrheit. Halleluja. Und für deinen Sieg, der Gültigkeit hat, jeden Tag, in jeder Situation, egal wo wir stehen, ob wir auf dem Berg oder im Tal sind, du bist und bleibst der Sieger, du hast uns fest an der Hand und wirst uns niemals preisgeben. Du bist da, du musst nicht erst kommen, du bist da. Halleluja. Amen.